SBS in deutscher Sprache.
Die deutsche Clubkultur, kein leichter Stand hier in Australien, aber dafür die Barockkultur, die hat einen guten Stand, weltweit sogar. Und ein Vertreter ist hier heute zu Gast im Studio, Christoph Angerer, er ist der Begründer des Consilium Musicum Wien und mein Kollege Christian Fröhlicher ebenfalls hier.
Genau. Hallo Adrian nochmals und guten Abend Christoph, schön, dass Sie gekommen sind. Sie sind ja seit, ich glaube, gut einer Woche in Australien.
Wir sind seit einer Woche unterwegs, hatten schon 3 Konzerte, eben auch in Adelaide, was wir jetzt gerade gehört haben vom Deutschen Club, die auch ihre Schwierigkeiten haben. Die Kultur, wir werden jetzt dann Josef Haydn hören und der hat ja schon zu seiner Zeit gesagt, wie der Mozart zu ihm gesagt hat, wie er nach London gegangen ist, sagt er, du sprichst ja gar nicht Englisch, hat er gesagt, meine Sprache versteht man auf der ganzen Welt. Und so sind wir mit dem Consilium Musicum Wien auch weltweit als Kulturbotschafter aktiv. Seit 1982 in verschiedenster Besetzung musiziert das Consilium Musicum Wien und ich freue mich, dass ich erstmalig auch hier in Australien zu Gast sein darf.
Und eins Ihrer Markenzeichen ist ja, dass Sie mit originalen Instrumenten aus der jeweiligen Zeit des Komponisten möglichst auftreten.
Wir musizieren auf sogenannten authentischen Instrumenten. Wir haben unsere Instrumente mitgenommen aus Wien. Ich spiele auf einer Violine von Anthony Posch von 1722. Dann ist noch eine Viola mit von 1700. Eine andere Wiener Geige von 1735. Das Cello haben wir nicht mitgenommen. Da haben wir hier ein Leihinstrument. Weil es sind ja auch immer, man muss ja auch immer denken, dass die Geigen können wir als Handgepäck nehmen, aber das Cello braucht ein extra Ticket und das Budget ist nicht unendlich.
Wo finden Sie eigentlich diese alten historischen Instrumente und wem gehören die?
Diese Instrumente gehören mir, mein Vater, mit dem ich ja das Ensemble gegründet habe, 1982, er ist vor 2 Jahren gestorben, hat schon immer gesammelt und die Instrumente gibt es, man kann sie auch heute noch kaufen. Sie sind nicht einmal so unheimlich teuer. Es kommt immer auch die Nachfrage bestimmt den Markt. Und wenn man dann einmal, ich habe jetzt auch gerade bemerkt, ich wollte ein Instrument verkaufen und dabei ist gar nicht so viel wert, wie man immer gesagt hat, dann will man etwas nicht verkaufen, dann wird man aber fast dazu gedrängt. Also die Instrumente gibt's, Streichinstrumente gibt's sehr viele am Markt eigentlich, Blasinstrumente, Originale, wenig, die noch spielbar sind.
Gibt's uns eine Idee, nicht unwahrscheinlich viel teuer, wie viel, wo ist die Grenze hier?
Es fängt bei nachgebauten Blasinstrumenten bei ein paar tausend Euro an und hört bei Streichinstrumenten, glaube ich, nie auf. Das kommt immer darauf an. Die speziellen Wiener Instrumente, wie wir sie verwenden, sind am Weltmarkt nicht so gefragt wie italienische oder französische Instrumente.
Und gerade Ihre Versicherung lässt zu, dass zum Beispiel Ihr Cello auf Weltreise geht?
Ja, das...
Das kann ja auch verloren gehen,
nicht wahr? Ja, man darf über sowas nicht so sehr nachdenken.
Okay. Sprechen wir über Josef Haydn, 1732 bis 1809. Wir hören gleich rein in seine Musik, aber zuerst, der kommt ja aus, salopp gesagt, eher einfachen Verhältnissen, nicht wahr? Geboren in Rohrau, sein Vater Matthias war Marktrichter und Wagnermeister, die Mutter Anna Maria Koller, herrschaftliche Köchin.
Naja, es gibt das sehr schöne kleine Örtchen Rohrau, 40 Kilometer Richtung Ungarn von Wien aus gesehen. Und dort gibt es auch das Schloss Rohrau. Und dort war die Mutter der Brüder Haydn Köchin. Und der Vater, sagt man immer, er kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Würde ich nicht so sagen. Ich denke, dass der Vater von den Brüdern Haydn war der Wagnermeister der Region und wenn man das so heute umlegt, vielleicht der Mercedes-Händler der Region. Und er hat aber selber auch die Harfe gespielt, es wurde viel in der Familie musiziert und er hat anscheinend sehr früh die musikalische Begabung seiner Söhne erkannt und sie auch gefördert.
Und was gefällt Ihnen so sehr an Joseph Haydn, seine Musik jetzt?
Sie ist unheimlich vielfältig, sehr inspirierend. Er hat sehr verschiedenste Besetzungen von der Kammermusik bis zu den herrlichen Symphonien. Und aus einer seiner Symphonien, aus der Lorraine, werden wir jetzt dann in Kürze das Menuett hören.
Wir versuchen das mal hinzukriegen. Wir haben ja ein kleines technisches Problem.
Ah ja. Naja, und es finden ja auch in Rohrau, wo die Brüder Haydn geboren sind, schon seit 16 Jahren die Haydntage Schloss Rohrau statt. Die finden immer Ende Juni statt. Also jetzt am 29. und 30. Juni wird wieder speziell an die Brüder Haydn gedacht. Und ich versuche da mit meinem Ensemble und anderen Künstlern ein Programm zu gestalten, um das Werk der Brüder Haydn zu fördern. Und das ist doch eine sehr wichtige Aufgabe. Und noch dazu haben wir in Schloss Rohrau das wunderbare Schloss, wo eben die Mutter der Brüder Haydn Köchin war, und eine weltweit bedeutende Gemäldesammlung. Und dann haben wir auch das sehr schöne Geburtshaus der Brüder Haydn und auch eine sehr liebenswerte Pfarrkirche, so wie sie halt damals war.
Okay, dann hören doch rein. Lorraine, die Sinfonie in B-Dur Nummer 85 von Joseph Haydn. Wir hören das Menuetto Allegretto.
Thank you.
Sie hören SBS Radio, das deutschsprachige Programm. Hier im Studio haben wir einen Gast, das ist Christoph Angerer. Er ist der Mitbegründer des Consilium Musicum Wien. Christian Fröhliche ist auch hier mit uns und wir sprechen über barocke Musik.
Genau, und zwar Anlass natürlich die Tournee von Ihrem Streichquartett. Also wie gesagt, nicht das ganze Sinfonieorchester, das wäre ein bisschen teuer. Aber immerhin, 4 Leute sind unterwegs in Australien für 3 Konzerte, die schon waren und für 1, das noch kommt. Und das könnten wir ja jetzt besprechen. Das ist nämlich ein Konzert in Melbourne in einem ganz speziellen Lokal, ein brandneuer Konzertraum, Tempo Rubato in Brunswick. Tempo Rubato, das wäre an sich schon eine Reportage wert. Das ist eine Wohltätigkeitsorganisation, heißt The Piano Project und hat zum Ziel, Flüchtlings- und Migrantenkindern Zugang zum Musikunterricht zu ermöglichen. Aber ich weiß, Sie waren noch nicht da, aber vielleicht können Sie uns ganz allgemein über dieses Konzert morgen Abend erzählen, vielleicht für die, die hinwollen. Das ist also in Brunswick, Tempo Rubato und das ist am Abend und man kann aber schon ab 5.30 Uhr hin, da ist nämlich eine Bar geöffnet.
Ja, wir werden Wiener Klassik musizieren, Joseph Haydn, Schubert, Mozart, auch ein bisschen Wiener Tanzmusik, Lanner und Strauss. Und ich denke, es ist dieses Tempo Rubato und die Intention, die da gegründet wurde, sehr wichtig, weil Kindern Musikunterricht zu geben, ist, glaube ich, wirklich eine gute Idee. Und Musik verbindet, Musik macht Freude und Musik gibt vielleicht auch einen Sinn im Leben und geht ein bisschen weg, dass man nicht nur vielleicht am Computer oder am iPhone hängt.
Wie war das bei Ihnen? Sind Sie mit der Musik aufgewachsen? Also Ihr Vater, Paul Angerer, war natürlich ein bekannter Musiker.
Naja, natürlich bin ich mit Musik aufgewachsen. Es war immer Musik im Haus. Es wurde immer über Musik geredet, über Tourneen und so weiter. Ich selber habe auch einen Sohn, der ist jetzt 23. Der hat aber schon zum Beispiel relativ früh beschlossen, er wird kein Musiker. Er ist Marionettenspieler geworden im Schloss Schönbrunn. Ist er Marionettenspieler, weil er hat bemerkt, dass die Musik nicht immer einfach ist. Man ist sehr viel weg. Es ist nicht ganz einfach, spielend sein Geld zu verdienen.
Hat es auch damit zu tun, dass Leute heute keine CDs mehr kaufen? Es gibt ja heute alles kostenlos, mehr oder weniger, auf den diversen Streaming-Apps, die es so gibt?
Der CD-Markt hat sich sehr verändert. Es werden bei den Konzerten sehr, sehr viel weniger CDs gekauft. Wohin sich der Markt entwickelt, sei dahingestellt. Allerdings werden immer noch CDs produziert und ich glaube, es ist wichtig, dass man weiterhin Musik macht und anbietet. Und da ist so eine Tempo Rubato sicherlich eine ganz wichtige Sache.
Wie setzt sich denn Ihr Publikum zusammen in Wien? Was für eine Altersgruppe?
Ja, in Wien, wie man so schön sagt, ist schon plus 50 oder plus 60. Aber es ist halt einfach eine Tatsache, dass man das jüngere Publikum zwischen, sagen wir mal, 30 und 50 schwieriger erreicht, weil entweder sind sie mit ihrer Karriere beschäftigt oder mit der Familie und dann ist es nicht immer ganz einfach, dass man das alles unter einen Hut bringt. Aber mit Nachmittagskonzerten oder auch speziellen Kinderkonzerten versucht man, das jüngere Publikum heranzuziehen. Und ich muss immer sagen, mein Sohn hat einmal da war er vielleicht 8 oder 9, hat in den Saal geschaut und hat gesagt, in 10 Jahren habt ihr kein Publikum mehr. Und wir haben leichte Publikums- und Abonnementzuwächse bei unseren Konzerten in Wien. Also dürfen wir optimistisch sein.
Und was glauben Sie, warum eher ältere Leute sich für klassische Musik begeistern?
Ja, es ist, glaube ich, auch eine Art vielleicht Entwicklungsprozess, egal in welcher Generation. Man hat dann andere Interessen und denkt sich dann, jetzt habe ich vielleicht die Zeit und die Muße und gehe in ein Konzert und muss nicht irgendwas verfolgen in Karriere oder Familie oder kann auch mal die Seele baumeln lassen.
Ja, also es hört sich so an, als ob Sie sich gar keine Sorgen darum machen, dass Sie noch in Zukunft ein Publikum haben werden.
Man muss optimistisch sein und ja, ist auch gestern zum Beispiel, wo wir im Woodend Festival gespielt haben, war das, wenn ich so hineingeschaut habe, schon auch eher älteres Publikum, aber es waren auch durchwachsen Jüngere dabei und wir werden auch sehen, wie es morgen ist und es hat keinen Sinn, Trübsal zu blasen, man muss optimistisch bleiben.
Besser ins Horn blasen und die Trompete und weiterhin Musik machen.
Genau. Genau, die jungen Leute, die ja heute nicht kommen, sind dann vielleicht ja auch mal älter und haben den Wunsch, dann klassische Musik sich zu Gemüte zu führen. Sie sind ja auch bekannt dafür, dass Sie Musik spielen, selten gespielte Werke der großen Meister oder umgekehrt Stücke von großen Meistern, die aber in Vergessenheit geraten sind.
Ja, das ist eines unserer Ziele des Concilium Musicum Wien, dass man dann halt eine Sinfonia Concertante von Mozart nimmt, die halt nicht so oft gespielt wird, oder das eine oder andere Menuett oder auch von den ganzen Walzerkomponisten, Strauss-Familie, Lanner, dass man etwas hernimmt, dass man nicht immer nur den Donauwalz oder den Radetzky-Marsch spielt. Natürlich sind eine Jupiter-Symphonie oder die fünfte Beethoven einfach ganz tolle Werke, aber es gibt auch daneben sehr gute Musik.
Und wenn Sie sagen, Sie spielen auch vergessene Komponisten, sind das dann vorwiegend österreichische Barockkomponisten? Oder
wir musizieren sehr viele vergessene oder in den Schatten geratene österreichische Barock- bzw. klassische Musik. Wenn morgen werden wir einen Johann Georg Albrechtsberger musizieren, der hat für die Viola d'Amore komponiert, ein seltenes Streichinstrument mit 14 Saiten, 7 Spielsaiten und 7 Resonanzsaiten. Immerhin war der Johann Georg Albrechtsberger Domkapellmeister zu St. Stephan, kurze Zeit auch Lehrer von Beethoven, also damals eine sehr wichtige Persönlichkeit. Und er ist halt ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber seine Musik ist grandios. Und wenn Sie sich davon morgen überzeugen wollen, dann kommen Sie zum Konzert.
Aber ich war gar nicht zu fragen, wie viele vergessene Komponisten es gibt. Bestimmt Hunderte.
Sehr viele, sehr viele. Wenn man da an diese ganzen Meister, ich sage extra nicht, man sagt immer wieder Kleinmeister, aber es gibt entweder nur einen Meister oder nicht, weil was ist ein Kleinmeister? Da gibt es unzählige, die ganzen böhmischen Komponisten oder auch Italiener. Da weiß man nicht, wo man anfängt und da aufhört.
Ja. Da kommt mir die Geschichte in den Sinn und das hören wir ja dann, weil wir dann bald das Interview beenden mit einem Stück von Wolfgang Amadeus Mozart, dass nämlich Mozart ein bisschen in Vergessenheit geriet nach seinem Tod und erst Jahrzehnte, wenn nicht 100 Jahre später, wiederentdeckt wurde. Kaum vorstellbar.
Ja, das ist, es gibt Komponisten, so wie den Ignaz Pleyel, der in Niederösterreich geboren ist und dann nach Straßburg und Paris gegangen ist, der war zu seiner Zeit wahrscheinlich mehr gespielt oft wie der Mozart und der Mozart war definitiv in Vergessenheit geraten und dann ist er plötzlich diese Renaissance erst heraufgekommen, genauso wie der Bach und Händel war auch einmal völlig vergessen und dann ist es plötzlich, ist diese Musik wieder zum Vorschein gekommen und so zum Erklingen.
Das ist ja interessant, weil könnte das heißen, dass zum Beispiel Bach, Mozart, Schubert, wie sie alle heißen, dass in 100 Jahren niemand diese kennt und dafür plötzlich, ich weiß nicht, Albrechtsberger oder Hofmeister aufgeführt werden?
Ich glaube, ein Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Tschaikowski, Schumann, die werden, glaube ich, immer den Musikmarkt beherrschen. Dazu ist einfach die Musik zu gut.
Und wahrscheinlich auch die Menge an Werken, die sie geschaffen haben, oder?
Ja, wenn man denkt, ich meine, der Mozart ist gar nicht alt geworden und was der geschrieben hat, ist unglaublich. Man hat einmal eine Untersuchung gemacht, nur wenn ein ein arbeitender Mensch das nur abschreiben würde, bräuchte er ein ganzes Berufsleben dazu. Und der Mozart hat es, ja, wenn man es sagt, er hat mit 5, 6 angefangen, hat es in 30 Jahren geschrieben. Das ist schon unvorstellbar. Und da muss ich immer sagen, es gibt, uns hat der Oskar Werner, berühmter Schauspieler, ins Tagebuch geschrieben, Beethoven reicht in den Himmel, Mozart kommt von dort, und so wird es wahrscheinlich sein.
Der Film Amadeus, das ist ja ein Film, der zurückgeht wahrscheinlich in die 1980er Jahre, aber für viele bestimmt ein ganz, ganz toller Zugang zur klassischen Musik, gerade für Jugendliche. Sehen Sie es auch so?
Das Stück Amadeus, weil es ist ja an sich ursprünglich ein Stück und daraus wurde dann ein Film, ist ein grandioses Werk. Der Film selber, da sind viele falsche Dinge drin, aber es zeigt so schön auf Genie und Begabung. Und da merkt man das, der Mozart ist der Genie und der Kontrahent, der Salieri, der Kapellmeister von Wien, ist die Begabung. Und der Film hat sicherlich enorm viel bewegt und ich schaue ihn immer wieder gerne an, weil er ist einfach wirklich toll gemacht.
Und glauben Sie auch so, der Hit von Falco, Amadeus, hat auch dazu beigetragen?
Ja, das ist ja immer noch.
Okay. Und die religiöse Dimension, gerade im Film kommt das ja am Schluss, er schreibt ja das Requiem und stirbt dabei oder sogar daran. Das ist ja eine wahnsinnige Dimension, die das damit annimmt.
Nein, der Film ist gut und es zeigt viel.
Aber war Mozart auch wirklich dann auch so religiös und hat das als Hymne an Gott verstanden, dieses Requiem?
Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, meine Meinung ist, dass die Zeit von Mozart abgelaufen war. Er war einfach ausgebrannt mit diesen 34 Jahren. Und wie es jetzt wirklich war mit dem Auftrag vom Requiem, wäre eine eigene Sendung, eine Sendereihe wäre das.
Wir würden Sie gerne dazu einladen, wenn Sie wiederkommen nach Australien, machen wir gerne ein Mozart-Spezial.
Ja, natürlich. Gerne.
Christoph, gut, ich nehme Sie beim Wort. Ja.
Ja, versprochen. Wir haben Zeugen. Gut. Christoph Angerer, Mitbegründer des Orchesters Concilium Musicum Wien, zu Besuch hier oder zu Gast auch bei uns, zu Besuch in Australien, unterwegs mit einem Konzert. Christoph, du hast nochmals die Konzertdaten.
Ja, das ist also morgen, letzte Gelegenheit, Mittwoch, 12. Juni, 19.30 Uhr. Die Bar öffnet schon um 17.30 Uhr im Tempo Rubato. Das ist dann der 34 Bree Street im Melbourner Stadtteil Brunswick.
Und wir hören jetzt noch ein letztes Stück von
Wolfgang Amadeus Mozart aus seinen 6 deutschen Tänzen, Köchli-Verzeichnis 571.
Ja, Christoph Angerer, besten Dank und viel Erfolg.
Dankeschön für die Einladung. Mal.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.